Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 10. Oktober. Mein Name ist Christian Selus und bei mir sind heute Carsten Kloth aus unserer Politikredaktion und Ruben Bartke, unseren Redaktionsleiter des Energate Messenger. Hallo, ihr zwei.
Guten Morgen. Hallo.
Hallo, Chris.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir gucken auf eine Woche, in der es viele Veranstaltungen gab und das ist auch so ein bisschen dann der rote Faden unseres heutigen Podcasts. Wir werden uns vor allem auf einige Geschehnisse von Veranstaltungen fokussieren. Wir sind im Oktober, das ist ja so ein ganz klassischer Monat für viele, viele Veranstaltungen. Und Carsten, du warst beim BDW Treffpunkt Netze, also eigentlich eine Veranstaltung, bei dem es viel um das Thema Netzinfrastrukturen geht im Energiebereich. Tatsächlich war aber auch die Erzeugung, nämlich die Frage nach der Kraftwerksstrategie, ein großes Thema bei der Veranstaltung. Und Staatssekretär Frank Wetzel aus dem Bundeswirtschaftsministerium, der federführend für das Thema Energie zuständig ist, er hat bei der Veranstaltung eigentlich endlich das gesagt, was sowieso schon alle wussten. Es dauert noch ein bisschen mit der Kraftwerksstrategie.
Ja, richtig. Also so langsam setzt sich offenbar im Wirtschaftsministerium dann die Erkenntnis durch, dass das dieses Jahr nichts mehr wird mit den Kraftwerksausschreibungen. Das wurde jedenfalls deutlich in dem Gespräch von Frank Wetzel mit BDW-Chefin Kerstin André. Am Mittwoch war das auf der Veranstaltung. Und ja, es hängt nach wie vor an Brüssel. Wetzel wollte da nicht wirklich Einzelheiten preisgeben, darf er auch nicht, was da in den Gesprächen vonstatten geht. Aber er sagte dann, dass sie bis Ende des Jahres die Ausschreibungskonditionen haben wollen. Dann seien aber wahrscheinlich noch nicht die Ausschreibung gestartet. Das hat bis vor kurzem bei seiner Chefin Katharina Reicher eben noch ganz anders geklungen. Und ist so ein bisschen Hinweis darauf, dass es stockt bei den Gesprächen in Brüssel.
Ja, das ist ja eigentlich ganz interessant, weil das ist so ein scheibchenweise Informationspolitik. Ich erinnere mich noch, im August war ich ja mit Ministerin Katharina Reicher auf einer Pressereise unterwegs. Wir waren dann auch am Kraftwerksstandort der LEAG in der Lausitz und ich habe sie da dann auch nochmal gefragt, wie sieht's denn aus? Der Plan, noch in diesem Jahr zu starten, der wird doch wohl nicht mehr zu halten sein. Aber nein, da hat sie noch dran festgehalten. Aber es hat sich jetzt zuletzt auch so kommunikativ schon so ein bisschen angedeutet, dass da ja letztendlich ja der Realismus einkehrt, dass es dieses Jahr einfach nicht mehr zu schaffen ist. Wir haben schon oft drüber gesprochen. Allein die Bundesnetzagentur beansprucht ja für sich als durchführende Behörde dieser Ausschreibung auch einen gewissen Vorbereitungshorizont. Mehrere Monate waren da immer im Gespräch. Also es war eigentlich klar, dass es nicht mehr passiert, aber jetzt ist es halt offiziell.
Ja, und man fragt sich so ein bisschen, woran liegt es denn jetzt eigentlich? Wir waren ja gefühlt zumindest schon mal weiter unter der Ampelregierung mit den Kraftwerksplänen. Offenbar, Wetzel sagte sinngemäß, fällt es Brüssel da auch nicht ganz einfach, dem allen so zuzustimmen, was dort vorgelegt wurde. Es sieht wohl so aus, als ob diese Argumentation des Bundeswirtschaftsministeriums, die Kraftwerkspläne mit der Versorgungssicherheit zu begründen, nicht ganz so fruchtet. Wir erinnern uns, unter Wirtschaftsminister Habeck war es so zweigeteilt. Dort hat man einen Teil der Kraftwerkskapazitäten unter Versorgungssicherheit verbucht und einen Teil unter Klimaschutzmaßnahmen. Jetzt setzt das Wirtschaftsministerium offenbar ganz auf das Argument Versorgungssicherheit. Und ja, da tut sich Brüssel offenbar schwer. Und ein Hinweis, was dahinter stecken könnte, bietet ein Gutachten der Kanzlei K&L Gates im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe, was diese Woche rumging. Die sagen unter anderem, dass dann nachgewiesen werden müsse, dass diese Versorgungssicherheit, dass dafür ausschließlich Gaskraftwerke gebraucht würden. Es gäbe ja schließlich auch Alternativen, Stromspeicher, die flexiblen Verbraucher, stärkerer Netzausbau, Stromimporte Und das Gutachten kam insgesamt zu dem Ergebnis, dass die geplanten 20 GW an Backup-Kraftwerken halt nicht mit dem EU-Beihilferecht vereinbar sind. Jetzt muss man das natürlich alles ein bisschen relativieren, diese Auftragsgutachten, aber das Thema Versorgungssicherheit und der Nachweis Gaskraftwerke könnte da ein Knackpunkt sein. Ja.
Ja, vor allem ist ja ganz ein smarter Move, dass da die deutsche Umwelthilfe tatsächlich ja auch den Finger in eine Wunde legt, weil Katharina Reiche und auch Bundeskanzler Friedrich Merz, sie wurden mit Blick auf die Energieversorgung ja nicht müde, immer die Technologieoffenheit zu betonen. Und jetzt kommt die deutsche Umwelthilfe und sagt, naja, ihr habt ein Problem, weil das, was ihr da vorhabt, ist halt einfach nicht technologieoffen. Und damit haben sie ja, kann man nicht abstreiten, auch einfach recht, weil eine total technologiespezifische Ausschreibung von Erdgaskraftwerken ist natürlich alles andere als technologieoffen. Und es gäbe ja tatsächlich auch zumindest andere Technologien, die Flexibilitäten sicherstellen können. Trotzdem muss man sagen, und da glaube ich, das ist dann auch wiederum Konsens im Energiebereich, wenn wir in eine Phase einer Dunkelflaute hineinlaufen, dann brauchen wir auf jeden Fall Kraftwerke. Also wenn das ein Zeitraum ist über mehrere Tage, da stehen uns andere Flexibilitäten, Beispiel Batteriespeicher, die können ein paar Stunden, vielleicht mal 4 Stunden, vielleicht in der nächsten Generation auch mal 8 Stunden vielleicht dann noch für Strom sorgen, aber eben nicht über mehrere Tage. Und dafür werden dann doch die Kraftwerke benötigt.
Ja, ich glaube, da ist sich die Branche einig. Die Frage ist, wie viel brauchen wir davon und wie viel können wir eben durch andere Technologien ersetzen? Und da geht offenbar der Eindruck und die Pläne doch ein bisschen auseinander. Ich glaube, damals wollte Habeck erstmal mit 5 Gigawatt rein Gaskraftwerken an den Start gehen. Reiche möchte tendenziell mehr. Das führt dann doch zu einem gewissen, ja, zu einem gewissen Streit, würde ich mal sagen. Die Zeit aufholen möchte Wetzel übrigens dann auch wieder mit beschleunigten Planungs- und Genehmigungsverfahren, dann im Nachgang mit den Ausschreibungen. Das ist auch so ein bisschen die Frage, inwieweit das dann aber funktionieren wird.
Na, das klingt sehr ambitioniert, weil wir haben ja dann ohnehin nur noch einen Zeitraum von maximal 5 Jahren für Planung, Genehmigung und Bau der Anlagen, weil das Ziel, das das Bundeswirtschaftsministerium ja weiterhin ausgibt, ist, dass erste Anlagen im Jahr 2030 stehen sollen. Auch darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Das ist extrem ambitioniert und eigentlich auch fast nicht mehr zu schaffen. Aber zumindest in dem Punkt ist das Ministerium jetzt noch nicht vom bisherigen Fahrplan abgewichen. Dafür aber bei dem Kapazitätsmarkt, der quasi ja dann auf den ersten Ausschreibungen aufbauen soll und der dann folgen soll, da gab es ursprünglich einen Fahrplan, dass der 2028 stehen soll. Jetzt hatte das Ministerium diesen Fahrplan vor kurzem um 1 Jahr nach vorne gezogen, aber lange gehalten hat das offensichtlich nicht, weil auch dazu hat sich Frank Wetzel jetzt geäußert bei der Veranstaltung in Berlin und auch da eingeräumt, dass es wohl nicht so schnell klappen wird.
Richtig, auch da scheibchenweise wieder ein Stückchen zurück. Also den Start des Kapazitätsmarktes sieht Wetzel jetzt nicht mehr unbedingt im Jahr 2027, sondern 2027 sollen alle maßgeblichen Entscheidungen dafür getroffen werden und dann werde man wohl eher 2028 im Kapazitätsmarkt sein. Naja, gleichzeitig sagt er, um aber das auch zu schaffen, dürfte der Kapazitätsmarkt nicht überkomplex ausgestattet sein. Das weist so ein bisschen in die Richtung Debatte dezentral, zentral, wohin die Reise geht im Wirtschaftsministerium. Also ursprünglich unter Habeck hat das Wirtschaftsministerium ja noch einen kombinierten Kapazitätsmarkt aus zentralen und dezentralen Elementen das Wort geredet. Ich glaube, da geht man jetzt gerade ein Stück weit von weg, ohne dass Wetzel das Wort in den Mund genommen hat. Aber es wird wohl auf den zentralen Kapazitätsmarkt hinauslaufen. Wetzel hat auf internationale Vorbilder verwiesen, wie insbesondere Belgien oder auch Großbritannien. Dort wurden zentrale Kapazitätsmechanismen eingeführt und das ist ja ein klarer Fingerzeig. denke, oder ein Argument ist dabei natürlich auch einfach die Geschwindigkeit in Hinblick dann auch wieder auf die beihilferechtliche Genehmigung in Brüssel. Also Belgien ist schon durch, wenn man sich daran orientiert, dann müsste das eben auch entsprechend schneller gehen.
Wie gelingt der Umbau unserer Energieinfrastruktur? Darum geht es beim Energate Forum am 26. November 2025 in Berlin. Im Fokus? Strom, Gas, Wasserstoff und Wärmenetze. Das Rückgrat der Energiewende. Diskutieren Sie mit uns über Investitionen, Regulierung und die Rolle der Politik. Treffen Sie EntscheiderInnen aus Netzbetrieb, Wirtschaft und Behörden. Jetzt anmelden unter energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Ich würde gerne noch einmal mit euch auf den Zeitstrahl gucken. Du hast jetzt das Ding über den Kapazitätsmarkt gesprochen, der sich dann womöglich verzögert. Dieser ganze Prozess verzögert sich ja jetzt dann offenbar. Und das finde ich ja durchaus noch mal hervorzuheben. Wir reden ja hier von Versorgungssicherheit, wo in der Vergangenheit häufig genug der Eindruck erweckt worden ist, es besteht Dringlichkeit. Ja, und diese Dringlichkeit scheint jetzt so ein bisschen zumindest in der Politik weg zu sein. Das ist nicht mehr das ganz große Thema, weil man offenbar Zeit braucht. Und da würde ich gerne nochmal die Netzseite dazu holen, denn wir hatten in dieser Woche auch nochmal ein Interview veröffentlicht mit Hendrik Neumann, Technikvorstand von Amprion. Der hat uns nochmal den Hinweis gegeben, dass der Strommarkt oder die Stromversorgung schon in wenigen Jahren, er sprach von 2028, eigentlich nur noch aufrechtzuerhalten ist durch die ganzen Reservemechanismen, die wir haben. Also der Markt ist jetzt schon sozusagen angewiesen auf die ganzen Kraftwerke, die wir eigentlich einmotten wollten. Und das ist etwas, was sich in wenigen Jahren schon abzeichnet. Und vor dem Hintergrund, finde ich, ist es durchaus zu diskutieren, wie viel Zeit haben wir eigentlich für diesen ganzen Prozess Versorgungssicherheit auch zu gewährleisten. Das ist ja jetzt schon, 2028 ist gar nicht mehr so weit hin. Und wir merken ja, dass wir jetzt eher davon reden, dass neue Kraftwerke 2030 frühestens wohlgemerkt ans Netz gehen. Scheint mir ein bisschen unterbelichtet zu sein, dieser Aspekt, zumindest in der politischen Perspektive.
Ich glaube, dass es in der Politik sehr bewusst ist. Deshalb drängen die ja auch weiterhin auf diese Jahreszahl eigentlich 2030. Das hat vor allem auch was mit Nordrhein-Westfalen zu tun, weil diese Kraftwerke, die jetzt in den Markt kommen, die sollen ja ermöglichen, dass auf der anderen Seite dann eben Kohlekraftwerke aus dem Markt gehen. Und das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon gesehen, dass die Bundesnetzagentur dann in ihrer Funktion quasi als Wahrer der Versorgungssicherheit dann auch einfach entscheidet, okay, die Kraftwerke dürfen nicht final aus dem Markt gehen. Die müssen zumindest vorgehalten werden und das wird dann wahrscheinlich weiterhin passieren. In Nordrhein-Westfalen gibt es ja eigentlich einen Beschluss zwischen dem Kraftwerksbetreiber RWE und der Landesregierung, dass im Jahr 2030 Schluss sein soll mit der Braunkohleverstromung. Aber das wird dann schlichtweg einfach nicht passieren können, wenn die Gaskraftwerke eben nicht in den Markt gehen.
Da vielleicht auch nochmal ein kleiner Hinweis. Nordrhein-Westfalen, du hast richtig gesagt, da ist es mit dem Kohleausstieg schon weiter gediehen, aber auch in der Lausitz bei der LEAG soll es ja vorangehen. Also das Kabinett hat diese Woche da einige Entscheidungen getroffen, die dafür führen, dass die Entschädigungen an die LEAG auch sozusagen ausgezahlt werden können oder erstmal genehmigt werden können, dann ausgezahlt werden können. Also auch da ist ja der Kohleausstieg, wenn auch etwas später, fest verplant. Also in der Tat haben wir einen Zeitdruck. Ich habe zuletzt gehört, dass es mit dem Bau der neuen Gaskraftwerke dann auch vielleicht dann doch ein bisschen schneller geht, als man immer so gesagt hat. Früher hieß es 6 Jahre, jetzt heißt es 5 Jahre. Aber klar ist, da muss jetzt was kommen. Und auch eben dann mit dem Kapazitätsmarkt, wobei ja durchaus umstritten ist, wie viel Markt ist der Kapazitätsmarkt. Also da werdet ihr gleich ja wahrscheinlich noch etwas näher drauf eingehen. Aber ich will nochmal darauf hinweisen, dass der Bundesverband Neue Energiewirtschaft beispielsweise das ständig kritisiert, dass man hier auf einen zentralen Kapazitätsmarkt setzt. Die befürworten eine Absicherung Zahlungspflicht für Stromversorger und haben zuletzt argumentiert, dass dieser zentrale Kapazitätsmechanismus zwischen 2030 und 2050 Kosten in Höhe von bis zu 435 Milliarden Euro verursachen könnte. Also das, wenn das dann so kommt, das ist natürlich ein gewaltiges Subventionsprogramm. Das muss man schon sagen, das sind gewaltige Kosten, die auf uns zukommen. Und die Frage ist tatsächlich, kann man das nicht eigentlich besser machen? Günstiger, effizienter?
Das ist eine gute Frage. Und der sind wir eigentlich genau in einer Energate-Veranstaltung, einem Digital-Talk in dieser Woche auch nachgegangen, wo wir das künftige Strommarktdesign mit verschiedenen Akteuren aus dem Markt diskutiert haben, aber eben auch genau dieser Frage nachgegangen. Ja, wie viel Markt bleibt vom Energiemarkt eigentlich noch übrig am Ende dieser großen Transformation? Und welche Rolle spielt der Staat? Katharina Reiche hat es bei der Vorstellung des Energiewendemonitorings dann nochmal betont. Eine ihrer Hauptmaßnahmen soll eigentlich sein, wieder mehr Markt in den Energiesektor reinzukriegen, weniger Staat zu haben. Aber wir haben gerade drüber gesprochen, also Maßnahmen, die sie jetzt erstmal auf den Weg bringt. Alles auch Maßnahmen, die auch die Vorgängerregierung eigentlich ähnlich schon geplant hatte, aber die haben jetzt nicht unbedingt so viel mit mehr Markt zu tun. Und das war dann auch zentrales Thema unserer Veranstaltung. Ruben, wir haben den Talk gemeinsam moderiert und es ist schon eigentlich recht deutlich geworden, dass alle auch irgendwie so ein bisschen auf das geblickt haben, was Katharina Reiche gesagt wird. Also wir wollen jetzt mit marktwirtschaftlichen Instrumenten die Kosteneffizienz im Energiesektor wieder verbessern. Aber tatsächlich kommen erstmal Maßnahmen, die wenig mit Marktwirtschaft zu tun haben, zum Beispiel der Industriestrompreis oder eben diese beiden Themen, die wir gerade diskutiert haben, also eine Kraftwerksstrategie, die jetzt erstmal dafür sorgen soll, dass der Staat den Bau von Kraftwerken absichert oder dann eben diesen Übergang in einen Kapazitätsmarkt, der unterschiedlich ausgestaltet werden könnte. Aber auch da zeichnet sich jetzt es ein bisschen ab, dass es einfach eine Fortführung des Kapazitätsmarktes wird. Und unsere Gäste in unserem Talk waren von alledem eigentlich gar nicht so richtig begeistert.
Ja, das lässt sich durchaus sagen. Man kann vielleicht diese Diskussion Staat oder Markt, wohin steuert in dem Fall der Strommarkt, man kann das so ein bisschen umreißen mit einem kleinen Bonmot, wenn man will, dass Subventionen eigentlich immer diejenigen nicht gut finden, denen skeptisch gegenüberstehen, die nicht direkt davon profitieren. Alle anderen finden die dann gar nicht so verkehrt. Von daher muss man sagen, haben alle jetzt staatlichen Eingriffe, die wir aktuell diskutieren. Du hast die zwei großen genannt. Das ist die Kraftwerksstrategie und das ist der Industriestrompreis. Da ist viel Skepsis mitgeklungen, ob das so unter dem Aspekt der Marktentwicklung die richtigen Schritte sind. Wobei man ja bei beiden sagen muss, sie adressieren natürlich wichtige politische Themen. Aber die Diskussionsteilnehmer haben vor allem vor den Nebenwirkungen gewarnt. Ja, wenn wir jetzt mal auf den Industriestrompreis gucken, der ja kommen soll, da ist vieles noch im Unklaren. Wie sieht der aus? Wie funktioniert der auch dann in der Umsetzung? Aber da haben die Diskutanten vor allem darauf aufmerksam gemacht, ja, die Nebenwirkungen, das muss man im Auge behalten. Was ist mit den aktuellen Ambitionen der Industrie, ihre Stromversorgung zu vergrünen oder auch stärker diese Flexibilisierung ihres Strombezuges umzusetzen? Wenn der Industriestrompreis diese Ambition konterkariert, dann tut er dem Markt keinen Gefallen. Ja, das ist dann etwas, was man wirklich in den Details, in der Ausgestaltung alles berücksichtigen muss. Da gab es große Zweifel, ob das ein politisches Instrument, ob das so ausgewogen sein kann, dass es solche ungewollten Markteingriffe dann wirklich so gering hält, dass sie verkraftbar sind für den Markt.
Ja, wir hatten unter anderem den Chef der Energiebörse EEX, Peter Reitz, bei uns im Talk. Der ist natürlich von so einem Instrument des Industriestrompreises überhaupt nicht angetan, weil der erstmal dafür sorgt, dass große Industrieunternehmen ihren Strombezug nicht mehr über den Markt absichern müssen, dass sie nicht gucken müssen, wann sind eigentlich die günstigsten Beschaffungsmomente für uns, sondern der Staat sorgt erstmal dafür, dass sie da einen Fixpreis haben und sich erstmal anderweitig nicht um eine Optimierung ihrer Energiebeschaffung kümmern müssen. Dann hatten wir einen Vertreter von Engie dabei, die sich um das Thema PPAs, also Direktstromlieferverträge mit der Industrie sorgen. Ohnehin ein Thema, das momentan eine gewisse Delle durchläuft, sagt, da greift natürlich so ein Industriestrompreis auch einfach in den Markt ein. Und eigentlich wären PPAs ja ein super Instrument, um mehr Markt auch im Bereich der erneuerbaren Energien, der Vermarktung von erneuerbaren Energien zu etablieren. Auch da ist der Industriestrompreis einfach ja, eine große Bürde und gleichzeitig verringert der Industriestrompreis vorübergehend auch erstmal den Druck auf die Unternehmen, sich anders mit Energie zu versorgen, nämlich zum Beispiel durch Eigenversorgung, durch den Aufbau eigener Solarparks, Windparks und das sind alles sozusagen diese Nebenwirkungen, die du angesprochen hast. Bei aller Nachvollziehbarkeit, dass wir in einer schwierigen konjunkturellen Lage darauf achten müssen, wie kann man die Industrie entlasten von hohen Energiekosten? Das wird uns gleich nochmal im dritten Themenblock auch beschäftigen. Aber die Nebenwirkungen sind durchaus sichtbar und nicht allzu positiv. Und das ähnlich stellt sich das ja so ein Stück weit dann eben auch bei den anderen Themen dar, die wir auch in dem Talk mit besprochen haben, eben auch wiederum dieses Thema Kraftwerksstrategie, Kapazitätsmarkt. Also da war, glaube ich, auch das Votum relativ eindeutig, dass alle Akteure gesagt haben, ja, wir sehen mittlerweile schon irgendwie ein, dass es also so eine Kraftwerksstrategie braucht im ersten Angang, unter anderem aber auch deshalb, weil da jetzt schon so lange drüber gesprochen wird und wir haben ja festgestellt, die Diskussion darüber läuft schon seit 15 Jahren. Gibt es jetzt Subventionen für Kraftwerke oder nicht? Und das führt auf der langen Strecke natürlich dazu, dass irgendwie die Pläne in der Schublade sind und alle warten. Das ist der sogenannte Attentismus. Kommt da jetzt endlich mal was? Weil man holt natürlich den Plan erst aus der Schublade, wenn es dann auch wirklich eine Förderung irgendwie dafür gibt. Wer das vorher macht, ist dann vielleicht am Ende der Dumme. Und da war aber auch die Aussage relativ klar, dass man so einen Kapazitätsmarkt, ich erinnere mich noch, oder halt auch eine Kraftwerksstrategie, dass man das möglichst in einem kleineren Umfang halten sollte und auch möglichst marktnah ausgestalten sollte. Wir hatten in einem vorangegangenen Talk zu dem Thema, kann ich mich erinnern, hat Jörg Jasper von ENBW das Ganze mal als staatliches Designerstückchen bezeichnet und dass es eben das Ganze nichts mit Markt zu tun hat. Das war, glaube ich, eine ganz gute Umschreibung.
Wir haben natürlich auch darüber diskutiert, gibt es denn Möglichkeiten, dass der Energy-Only-Markt Versorgungssicherheit gewährleisten kann? Und Peter Reitz von der EEX hat dann nochmal darauf hingewiesen, auf ein Modell, was unter anderem die EEX vorgeschlagen hat, diese Hedging-Pflicht. Carsten, du hast es eben auch schon mal erwähnt, dass man die Unternehmen, Energieversorger stärker in die Pflicht nimmt, sich selbst abzusichern, ihre Stromerzeugung. Und da gibt es ein Modell, das jetzt im Einzelnen zu erklären ist, wäre, glaube ich, würde den Rahmen hier sprengen. Aber da gab es einfach den Hinweis, man kann sowas auch stärker marktlich organisieren, als es dann der Kapazitätsmarkt, an der Stelle Markt ja in Anführungszeichen, als es dieser Kapazitätsmechanismus kann. Und Chris, du hast es gesagt, ich erinnere mich da an die Aussage von Christoph Maurer, Ökonom und Geschäftsführer von Consentec, der gesagt hat, wir sind inzwischen in einer Situation, wo der Markt sich so sehr darauf eingestellt hat, dass es Kapazitätsmechanismen gibt, dass wir da nicht mehr rauskommen. Ja, das heißt, hier hat sozusagen die Ankündigung, dass es staatliche Unterstützung gibt, die Marktkräfte schon außer Kraft gesetzt. Und deswegen sind wir seiner Überzeugung nach an einem Point of No Return angekommen, wo wir jetzt auch wirklich Versorgungssicherheit staatlich organisieren müssen.
Ja, und das dann eben wieder, da sind wir wieder bei dem Punkt, wahrscheinlich eben über einen relativ technologiespezifischen zentralen, nochmal, ich sage es nochmal zentral, damit man es nicht falsch versteht, also den zentralen Kapazitätsmarkt oder Mechanismus Und der ist halt relativ spitz. Und dann eigentlich auch wieder das Gegenteil von dem, was Katharina Reiche als ihre Medizin für den Energiemarkt immer betont, nämlich mehr Markt, mehr Technologieoffenheit. Das ist es eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist, zieht sich so ein bisschen durch, dass momentan offensichtlich die Regierungshandelnden so langsam auf die Realitäten im Energiesektor treffen.
Vielleicht kann man in dem Zusammenhang auch noch kurz erwähnen, was ganz interessant ist, dass sich die Energieverbände hier auch absolut nicht einig sind. Während der große BDEW tatsächlich das jetzt sehr begrüßt, dass es in Richtung eines zentralen Kapazitätsmarktes geht, hatte sich ja beispielsweise der Stadtwerkeverband VKU, ich glaube auch die Tüger, die hatten sich eher für die Einbindung dezentraler Elemente doch stark gemacht. Da sieht man schon auch so ein bisschen, wie unterschiedlich die Interessenslagen sind und wer dann letztlich profitieren wird von dem Modell.
Also eine Debatte, die uns weiterhin verfolgen wird. Lass uns mal noch auf eine dritte Veranstaltung dieser Woche blicken, wo wir vielleicht mal so ein bisschen zwar eigentlich raus aus der Energiebranche gehen. Ich war nämlich in Hannover 2 Tage, habe dort den Bau- und Rohstofftag moderiert und trotzdem habe ich da ganz interessante Einblicke mitgenommen.
Jetzt erklär uns doch mal, wie es dazu kommt, dass so jemand wie du den Bau- und Rohstofftag moderiert. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach einer Veranstaltung, die passgenau auf unser Energate-Profil zugeschnitten ist.
Ja, also ist es sicherlich einerseits nicht, weil das ist natürlich, also die Baustoff- und Rohstoffindustrie, wir sind diejenigen, ja, das sind eigentlich diejenigen, die die Baumaterialien liefern müssen für das, was die Bundesregierung jetzt anschieben will über dieses Sondervermögen Infrastruktur. Ne? Das sind also tatsächlich jetzt Hersteller von Gips, von Kies, von Sand, von Split, von Schotter, alles dem, was man für den Ausbau großer Infrastrukturen, auch Straßen und Schienen, eben benötigt. Und diese Branche hat sicherlich ihre ganz eigenen spezifischen Themen und Probleme. Allerdings ein Hauptproblem, das die eben auch haben, das sind die Energiekosten. Und da sind wir wieder da, wo wir gerade hergekommen sind. Ich habe bei der Veranstaltung unter anderem eine Podiumsdiskussion moderiert. Da war Verena Adler, das ist die Geschäftsführerin von Westkalk, einem großen Unternehmen der Kalkindustrie aus dem Sauerland. Und die hat gesagt, naja, wenn ich in meine Bilanz reingucke, die Energiekosten stehen bei uns auf Platz 1 oder vielleicht mal auf Platz 2, aber das ist natürlich für die ein ganz, ganz großer Brocken und deshalb gucken diese Unternehmen eben auch auf die energiepolitischen Rahmenbedingungen sehr interessiert. Und das war dann auch ein größerer Teil unserer Diskussion im Rahmen dieser Podiumsdiskussion, weil da genau diese Themen, die wir gerade besprochen, auch alle gefallen sind. Also zum Beispiel der Industriestrompreis war eben Thema. Da gucken die Unternehmen drauf, aber bei allem, was man hört, ist dieser Industriestrompreis jetzt sehr spitz gedacht, also für sehr große stromintensive Unternehmen. Diese Baustoff- und Rohstoffbranche, die ist eher geprägt von mittelständischen, ganz vielen Familienunternehmen. Die werden da wahrscheinlich erstmal hinten runterfallen. Klar, die haben andere Entlastungen, die profitieren eben schon von länger von der Entlastung bei der Stromsteuer, die ja jetzt auch fortgeführt werden soll für die Unternehmen. Die profitieren dann neu von dem Zuschuss der Übertragungsnetzentgelte, allerdings natürlich in unterschiedlicher Höhe, je nachdem gerade in welcher Region die sind und wie hoch die Übertragungsnetzentgelte dort dann auch tatsächlich sind. Und die gucken natürlich auch auf so ein Thema Kraftwerksstrategie, Kapazitätsmechanismen. Carsten hat es gerade gesagt, der BNE hat da große Zahlen vorgerechnet. Wenn man das mal runterbricht, dann wären das irgendwie 20 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist ein dicker Brocken, der irgendwie verteilt und umverteilt wird. Und die Industrie hat natürlich Sorge, dass es ankommt. Weil sie sagen, wir haben ja ohnehin schon so enorm hohe Energiepreise. Wir suchen Möglichkeiten, uns zu entlasten. Sie haben auch natürlich eingeräumt, es gibt viele Entlastungstatbestände, aber gerade solche mittelständischen Familienunternehmen, die haben auch gesagt, es ist für uns unheimlich komplex, überhaupt uns da durchzukämpfen und zu gucken, wo kommen Entlastungen eigentlich auf uns zu, wie können wir die beantragen, welche sind eigentlich zutreffend für uns. Also das war durchaus dann an der Stelle ein größeres Thema. Und es gibt nochmal eine Überschneidung mit der Energiebranche. auch diese Branche hat zu kämpfen mit sehr, sehr langen Genehmigungsverfahren, wie ich bei der Veranstaltung gelernt habe, eigentlich sogar teilweise mit noch viel längeren Genehmigungsverfahren, als wir die aus dem Energiesektor kennen und eigentlich ja dort schon für deutlich zu lange halten. Das hat natürlich Gründe, weil bei den Unternehmen geht es oft um Betreiber von Steinbrüchen. Und da muss man auch sagen, das ist eben etwas, was in der Landschaft sehr, sehr sichtbar ist, was dann auch oftmals zu Diskussionen mit dem Wasserschutz führt. Also eine Vertreterin bei einem Tag hat auch gesagt, naja, die Wasserschutzbehörden, das ist unser größter Feind. Die haben natürlich auch Akzeptanzthemen. Was die Bevölkerung angeht, wenn Steinbrüche erweitert werden, die haben mittlerweile auch ausgeklügelte Naturkonzepte. Da gibt es Zwischennutzungen, das auch in der Zwischenphase wieder bepflanzt und begrünt wird. Und so ein Steinbruch, der wandert ja auch etappenweise. Die sind sehr bemüht, dort möglichst schnell auch wieder ein Naturbild herzustellen. Aber trotzdem haben die teilweise dann Genehmigungsverfahren von 10 Jahren, von 15 Jahren. Und es wurde ein Fall gezeigt, da läuft das Genehmigungsverfahren seit 25 Jahren. Das ist natürlich irre. Und diese Branche ist jetzt natürlich auch irgendwie besorgt. Einerseits gucken die hoffnungsvoll auf dieses Sondervermögen, das ja jetzt nun mal einfach einen Bauboom auch auslösen soll. Die sagen aber auch, klar, wenn wir jetzt unsere Bagger schneller in die Steinbrüche reinfahren lassen und mehr Material rausholen lassen, naja, dann sind unsere genehmigten Vorkommen dann auch umso schneller leer. Und was passiert dann? Dann stehen also irgendwann die Bagger vor der Wand und dürfen nicht mehr, weil halt einfach das weitere Ausbaggern von vorhandenen Vorkommen einfach nicht genehmigt ist. Und da gibt es dann auch nochmal eine Überschneidung. Die Genehmigungsverfahren dauern auch deshalb lange, weil die Behörden eben auch mit ganz, ganz vielen Energieprojekten ausgelastet sind. Das Ganze hat eben in Hannover stattgefunden. Da guckt man natürlich an die Nordseeküste und guckt, was dort alles für Projekte geplant sind, im Bau sind, schon stattgefunden haben. Man guckt natürlich auch auf dieses sogenannte Deutschland-Tempo, das einmalig bei den LNG-Terminals an den Tag gelegt worden ist. Aber da war auch die zuständige Staatssekretärin aus dem niedersächsischen Landesministerium für Energie und Umwelt da. Und die hat gesagt, naja, dieses Deutschland-Tempo war möglich, weil ich quasi wöchentlich eine Telefonkonferenz mit allen Beteiligten abgehalten habe. Aber das kann ich jetzt natürlich nicht für jedes Kies, Sand oder Gipswerk machen. Und das haben die Unternehmensvertreter und Vertreter durchaus auch mit eingebracht, dass sie sagen, ja, also die Behörden sind ausgelastet, weil halt auch gerade im Energiebereich so viel passiert. Und dann ist eigentlich auch gar kein Personal mehr da. Also ja, es ist kein Personal da, es ist aber auch nicht digitalisiert. Darüber haben auch viele geklagt. Da hieß es schon, wir müssen also demnächst unser Verwaltungsgebäude anbauen, damit wir noch die ganzen Aktenordner irgendwo lagern können. Also der Wunsch nach Digitalisierung ist auch dort ziemlich groß. Und ein weiteres Thema, das auch an dieser Veranstaltung ganz groß war, war natürlich dann das Thema Recycling, Kreislaufwirtschaft. Wie kann man eigentlich die Materialien, die da sind, auch wieder zurückholen? Allerdings scheinen da auch die Möglichkeiten begrenzt zu sein. Es gibt viele Ansätze, Baumaterialien zu recyceln. Es gibt aber auch einzelne Branchen beim Straßenaufbruch und bei der Rückholung von Asphalt. Da gibt es schon enorm hohe Recyclingquoten. Da ist dann also gar nicht mehr so viel Luft nach oben.
Also ich fand den Perspektivwechsel gerade bei den Genehmigungen jetzt mal ganz interessant, weil wir vergessen vielleicht manchmal, wie viel Aufmerksamkeit die Energiewirtschaft in den vergangenen Jahren politisch erhalten hat. Ja, da ist ja wirklich viel bewegt worden, um Dinge zu beschleunigen und so weiter. Da gibt es dann offensichtlich auch an anderen Stellen Leidtragende, die das jetzt sozusagen dann auch zu spüren bekommen. Und mal sehen, wenn das Energiethema vielleicht nicht mehr so vordringlich ist, wie es aktuell erscheint, über welche Themen wir dann jetzt sprechen. Aber richtig ist an der Stelle, glaube ich, dass wir auch anerkennen, dass da sich wirklich viel bewegt hat und auch bewegen musste natürlich. Da kann so ein Perspektivwechsel ja durchaus schon mal helfen.
Das auf jeden Fall. Natürlich gucken die auch, genauso wie der Energiesektor, auf dieses Sondervermögen. Wie ich gesagt habe, eben mit einer gewissen Skepsis, kommt das denn jetzt alles so? Aber da ist tatsächlich eben auch die Sorge, Geld alleine hilft nicht. Wir müssen eben auch in den Bürokratieabbau rein. Wir müssen gucken, dass wir Genehmigungsverfahren beschleunigen. Nur dann kann er seine Wirkung entfalten. Und das ist, glaube ich, eine Aussage, die auch 1:1 dann von Vertreterinnen und Vertretern aus der Energiebranche unterschrieben werden würde. Gut, dann sind wir beim Abschluss unserer heutigen Folge. Vielen lieben Dank, ihr zwei. Es war eine kleine Reise durch die Veranstaltungswelt der letzten Tage. Das wird uns natürlich auch demnächst weiterhin so beschäftigen. Es ist viel los und das ist auch gut so. Das freut uns. Wir werden weiterhin darüber berichten und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier entsprechend auf dem Laufenden halten. Dann vielen Dank, schönes Wochenende und auf bald.
Schönes Wochenende. Auf bald. Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.